Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Wir nehmen Sie heute mit an zwei vollkommen unterschiedliche Orte an den Rändern Europas. Wir reisen mit dem Wiener Volkstheater nach Lviv, also ins frühere Lemberg in der Ukraine, auf den Spuren des großen Schriftstellers Josef Roth. Gleich im Gespräch mit dem Regisseur Jan-Christoph Gockel. Außerdem besuchen wir das finnische Oulu, eine von zwei europäischen Kulturhauptstädten des Jahres 2026. Was das Theater dort bewegt, auch das heute bei uns. Josef Roth, das ist natürlich Weltliteratur. Er war der große Chronist und sozusagen Grabredner der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Seine Romane wie Radetzky-Marsch, Hiob oder Hotel Savoy sind Klassiker. Roth war aber nicht nur Romanautor, er war auch Feuilletonist, er war Jude, interessierte sich für den Kommunismus und war schwerer Alkoholiker. Vor allem deshalb hatte Josef Roth ein kurzes Leben und doch eine Jahrhundertbiografie. Am Wiener Volkstheater begibt man sich jetzt auf die Spur des großen Literaten und geht dabei bis zu den Anfängen zurück. Und die liegen bei Josef Roth in der heutigen Ukraine, in Ostgalizien. Ukrainomania, Revue eines Lebens, heißt der Abend, der in Koproduktion mit dem Nationaltheater im ukrainischen Lviv entsteht. Und der Regisseur ist Jan-Christoph Gockel. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Gockel, Josef Roth hat sehr gelitten unter dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie. Er nannte dieses Reich einmal das einzige Vaterland, das er je besessen habe. Er war also durchaus ein Monarchist. Wie lässt sich denn ausgerechnet mit ihm auch von unserer Gegenwart erzählen?
Also er war Monarchist, er war aber auch Sozialist. Sie haben es in der Anmoderation eigentlich ja schon ganz schön gesagt. Josef Roth war sehr vieles innerhalb seines Lebens, ein vielgesichtiger Typ. Der Monarchismus spielte sicher eine große Rolle, verbunden mit dem Katholizismus. Er war dann aber auch Jude. Das Ganze führt ja dazu, dass bei seinem Begräbnis es nahezu eine Schlägerei gab, weil so große Uneinigkeit darüber herrschte, wer dieser Mann eigentlich war. Das ist eine verbürgte Geschichte und eigentlich auch ein bisschen der Ausgangspunkt für unsere Suche nach der Identität von so einer Person in einem zersplitterten Europa. Und er hat ja nicht nur die Heimat Galizien verloren und die Heimat in Anführungszeichen Monarchie, sondern er verliert ja dann auch noch andere Heimaten, indem er emigrieren muss, vor den Faschisten flieht, aus Berlin fliehen muss, aus Wien fliehen muss und dann eigentlich in Paris im Exil sitzt und da auch ein bisschen an der dramatischen Weltlage zugrunde geht, sich zugrunde säuft.
Er hat mehrere Heimaten verloren, er hat aber dann auch erlebt, wie sich in seiner ersten Heimat, also in der heutigen Ukraine, etwas formte, was er dann mit dem Begriff der Ukrainomanie beschrieben hat. Das ist auch ein Begriff, der eben ihrer Produktion den Titel gibt. Was wollte er denn damit beschreiben? Was ist das, Ukrainomanie?
Ich habe diesen Text, den er 1920 geschrieben hat, habe ich gefunden und saß zufällig wirklich gerade im Zug nach Lemberg. Und das ist ein Feuilletontext, der dreht sich darum, dass wenn Länder bedroht sind, ihre Selbstständigkeit zu verlieren, dass sie dann eigentlich erst berühmt werden. Und er spricht 1920, da gab es mal ganz kurz eine ukrainische Volksrepublik, die dann wieder verschwand, spricht er eigentlich davon, dass die Ukraine jetzt berühmt wird und auf den Operetten und Revuebühnen der Welt erscheint. Eigentlich Länder, die am Untergehen sind, werden erst in der Welt bekannt. Und das ist ja so ein tragischer Twist, den er da beschreibt und den haben wir uns jetzt für heute zu eigen gemacht. Deshalb ist das unser Titel.
Ich finde das ganz interessant, weil diese Frage nach dem Nationalismus oder der nationalen Identität, das ist ja auch eine, die Sie in Ihren bisherigen Theaterarbeiten häufig beschäftigt hat. Also gerade in Ihrem Fall mit Blick auf den afrikanischen Kontinent und den Schatten des Kolonialismus, wozu Sie sehr viel gearbeitet haben. Wie fügt sich denn dieses aktuelle Projekt da ein? Der ukrainische Nationalismus ist ja jetzt historisch auch nicht unproblematisch.
Nein, und in der Stadt Lemberg lässt sich, glaube ich, ganz viel über die ukrainische Geschichte ablesen. Die Stadt hatte, glaube ich, innerhalb von 100 Jahren 7 Namen. Und man sieht die Zeiten, die da drüber gezogen sind, eigentlich an den unterschiedlichen Namensgebungen vom KNK Lemberg, dann in die Volksrepublik zu Lviv und den erstarkenden Nationalbestrebungen, dann das Polnische, dann zaristisch das Sowjetische, dann kommen die Nazis auch bis dahin, löschen Josef Roth ganze Familie aus, dann heißt es wieder Lemberg, dann geht es wieder zurück in die Sowjetunion und dann wird es Lviv, also ich glaube die Stürme dieses Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, sieht man an den Namensgebungen und da drin sind natürlich massivste Kräfte enthalten, sowohl der Kolonisierung, der sowjetischen Kolonisierung, wie die ukrainischen KollegInnen das beschreiben, allerdings auch der Nationalisierung, der Kollaboration mit den Faschisten, die Auslöschung der jüdischen Bevölkerung durch die Nazis, durch die Sowjets. Und eigentlich heute, wo vieles von dem, was Roth beschreibt, sehr fern wirkt.
Jetzt wollte ich Sie fragen, Sie waren jetzt, haben es gesagt, mehrmals in Lviv. Das ist zwar nicht die Heimatstadt von Roth, Roth kam aus Brody, das ist aber ganz in der Nähe. Lviv ist das Zentrum Ostgaliziens. Sie haben gerade schon gesagt, man findet kaum noch Spuren aus dieser Josef-Roth-Zeit. Aber was gibt es denn noch aus dieser Welt, was einem da so hier und da vielleicht doch begegnet?
Wir sind dann auch bis Brody gefahren, also in Josef Roths Geburtsstadt, die ja dafür bekannt war, dass sie die Grenzstadt war zum russischen Zarenreich. Da endete K&K. Und deshalb hatte das auch mal eine Blütezeit, weil da sehr viel geschmuggelt wurde. Und das war so ein Wirtschaftsknotenpunkt. Und das nahegelegene Lviv, Josef Roth sagt einmal, das war eine Etappe, eine Durchfahrtsstadt. Und das ist es auch heute. Oder seit dem Krieg 22 hat die Stadt, glaube ich, ein Viertel oder sogar ein Drittel mehr an Bevölkerung, weil ganz viele Menschen da durchgeflohen sind oder auch dahin geflohen sind. Es ist ein absoluter Knotenpunkt, wo sich auch die Welt trifft. Ganz viele Menschen, genau aus den Gebieten Donbass, aus dem Süden, die jetzt da leben, die da vorbeikommen. Ganz viele internationale Organisationen, ganz viel Transfer in den Rest der Ukraine. Das heißt, man hat dieses, hat so eine ruhige galizische Stadt, die aussieht wie ein bisschen so ein kleines Wien mit ganz viel Jugendstil. Und dann hat man aber diese, ja, diese aktuellen Zeiten und tatsächlich der Krieg, der diesen Durchfluss in dieser Stadt erzeugt. Und das spürt man, das haben wir versucht zu beschreiben. Das ist ja ein bisschen was anderes als die Grenzstadt Brody, aber irgendwie so diese Effekte der Welt, der Bewegung der Welt auf so eine Stadt. Tatsächlich stand ja bei dieser Produktion eigentlich zuerst der Ort fest und dann das Thema. Bin nach Lviv gefahren und der Intendant hatte mich eingeladen, ein Stück zu inszenieren. Da dachte ich, ich muss mir das jetzt erstmal einmal angucken. Wir haben uns in Kiew damals getroffen und dann bin ich nach Lviv gefahren und stieß dann eigentlich auf diese Josef-Roth-Spur. Und dann kam Wien dazu, weil ich dachte, das ist doch eigentlich ein schöner Gedanke, so eine Figur aus der Historie zu nehmen, die vielleicht auch diese beiden Städte immer noch verbinden kann. So wurde Josef Roth eigentlich ein bisschen zu einem Gefäß von einem, ja, ein Mensch, der sein Leben lang eigentlich unterwegs war, irgendwann gar kein Zuhause mehr hatte. Er hat ja über sich selber gesagt, ich bin nur noch Hotelpatriot. Das eigentlich als eine Folie auch für heute zu begreifen, das war dann eigentlich die Reise, die wir mit diesem vielschichtigen Charakter gemacht haben.
Jetzt ist Ukrainomania nicht nur eine Inszenierung, sondern eben auch, Sie haben es gesagt, eine ganz reale Begegnung zwischen Wien und Lviv, zwischen unterschiedlichen Theaterkulturen und Kriegserfahrungen. Es ist eben eine Koproduktion mit dem Nationaltheater Maria Zankowetska in Lviv. Was hat diese Zusammenarbeit mit den ukrainischen KollegInnen mit Ihnen gemacht und wie viel bleibt davon auch möglicherweise über die Premiere hinaus übrig?
Also die Vorarbeit für dieses Stück hat eigentlich schon vor 3 Jahren begonnen, muss man sagen. Von der ersten Idee, dann mehrere Treffen in Lviv, die Reisen nach Brody, die Anbahnung mit dem Volkstheater und auch erstmal das Kennenlernen der ukrainischen KollegInnen. Bin erstmal hingefahren und habe alle überhaupt gefragt, was wäre denn jetzt wichtig, in Kriegszeiten im Theater zu machen? Man fragt sich ja, braucht man das jetzt überhaupt? Ich war selber erstmal total überrascht, dass jede Vorstellung, die ich dann besucht habe, da ausverkauft war. Sowohl in Kiew als dann auch in Lviv, als es so einen unglaublichen Drang gab, sich eigentlich zu versammeln und ins Theater zu gehen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Luftalarm gibt während der Vorstellung, die Vorstellung unterbrochen werden muss, relativ groß ist. Und die ukrainischen Kolleginnen berichteten das auch aus den frontnahen Städten, auch in Kharkiv, da fängt man die Vorstellung mitunter einfach im Bunker an, aber die Leute machen sich schick und dieses Behaupten des Miteinanders und der Versammlungen im Theaterraum ist so eine Lebensenergie, die mich total begeistert oder gepackt hat und dachte, das möchte ich eigentlich mit hierher bringen, dann jetzt in diesem Falle nach Wien, wie wichtig so ein Versammlungsort dann sein kann, auch in der Form von Trotz zum Beispiel. Und dann haben wir mit dem Ensemble gesprochen, ich habe gefragt, was für eine Kunst wäre denn wichtig in diesen Tagen? Und die Antwort war, es ist total wichtig, dass das Stück nicht so düster ist wie die Welt da draußen. Gleichzeitig können wir auch nicht zynisch sein und so tun, als gäbe es da draußen nicht. Auf jeden Fall wäre das Wichtigste, dass wir zusammenfinden. Und ich dachte, wir sollten da jetzt als ein Partner auftreten, der einerseits sensibel zuhört, auf der anderen Seite sagten die Ukrainer oft auch, durch so Fragen von außen und durch das Arbeiten mit Menschen, die das alles nicht so genau verstehen und wissen, kommt man auch manchmal überhaupt erst ins Sprechen. Und das war schon wichtig, jetzt auch über den Rot hinaus natürlich eine Erfahrung von unserer Zeit zu vermitteln. Und jetzt hat mich nochmal bei dem aktuellen Stromausfall in Berlin eigentlich nochmal total gepackt, dass jetzt eine ukrainische Kollegin erzählt, ja, es gab so ein ukrainische Zelte mit Generatoren, die für die Leute angeboten haben, dass sie da ihre Handys aufladen können. Und die politische Debatte in Berlin ist ja, wie kann das eigentlich 4 Tage dauern, wenn es in der Ukraine mitunter oft nur eine Nacht dauert. Also, dass diese Resilienz oft nicht nur eine psychologische, sondern auch so eine praktische ist. Solche Sachen haben wir versucht, ich sag mal, am Wegesrand eigentlich aufzusammeln und ja, Teil von unserer Erzählung werden zu lassen.
Ja, es dauert dann oft nur eine Nacht, aber es sind wahrscheinlich noch immer viele Nächte. Ukrainomania, Revue eines Lebens, eine Koproduktion des Wiener Volkstheaters mit dem Nationaltheater Maria Zankowetska im ukrainischen Lviv. Premiere in Wien ist am 15.01. im Sommer, dann auch in der Ukraine. Und der Regisseur ist Jan-Christoph Gockel. Vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank. Premiere im Lviv ist am 10.07. Herzliche Einladung an alle, die das hören.
Rund 200 Kilometer südlich vom Polarkreis, etwa 6 Zugstunden von der Hauptstadt Helsinki entfernt. Das finnische Oulu liegt nach herkömmlichen Maßstäben nicht direkt im Zentrum Europas. Aber jetzt irgendwie doch. Oulu nämlich ist gemeinsam mit Trenčín in der Slowakei europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2026. Kommende Woche wird das Kulturhauptstadtjahr in Oulu mit einem Festival feierlich eröffnet, mit Musik, Ausstellungen und Theater. Und dabei sollen auch politisch brisante Themen nicht ausgespart werden, etwa das Schicksal der samischen Minderheit in Finnland. Mia Leine ist unsere Autorin in Helsinki und hat sich bei den Vorbereitungen auf Oulu 2026 umgehört.
Es sind die letzten Wochen bis zur Uraufführung von Ovla, der ersten Oper, die in Finnland auf Nordsamisch aufgeführt wird. Eine der 3 samischen Sprachen, die in Finnland gesprochen werden. Die Sami sind das indigene Volk aus dem Norden Norwegens, Schwedens, Finnlands und Russlands. Jahrhundertelang wurden sie und ihre Kultur von staatlicher Assimilationspolitik unterdrückt. Und eine dieser Geschichten erzählt auch die Oper, geschrieben von der samischen Autorin Siri Broch Johansen. Ovla, der Protagonist, wächst in den 1960ern auf der finnischen Seite des Sami-Heimatlandes Sápmi auf. Zu einer Zeit, als Sami-Kinder in Internate geschickt werden. Er vergisst seine Sami-Identität, bis er eine Sami-Frau trifft, die eine Suche nach seiner Vergangenheit anstößt. Gespielt wird Ovla vom samischen Musiker und Schauspieler Emil Karlsen. Vom Oulu-Sinfonieorchester begleitet hört man in der Oper auch Joik, die samische Gesangstradition, die ungefähr so klingt. Die Joiks in Ovla hat Emil Karlsen selber komponiert.
Unsere Oper ist eine Begegnung zweier Kulturen, in der wir auch die Joik-Gesangstechnik einbeziehen. Wir waren in den letzten Jahrzehnten auf den großen Bühnen kaum zu sehen oder zu hören. Daher ist es schön, dass wir nun auch diesen Teil der Kulturszene betreten. Ich denke, es geht um Neugierde, sowie um das Bewusstsein für dieses Nichts über uns ohne uns.
Die gesamte Arbeitsgruppe ist sehr divers, mit samischen KünstlerInnen im Kostüm, Licht- und Setdesign sowie der Choreografie. Gearbeitet wird auf Finnisch, Englisch, Schwedisch, Norwegisch, Nord- und Inarisamisch. Doch Regisseurin Hetta Hahnperä sagt, dass die Kommunikation gut läuft. Die Hauptsprache des Theaters sei ja der Körper. Hahnperä selber ist keine Sami.
Natürlich war ich sehr aufgeregt, gerade weil wir uns in der Theaterwelt sehr bewusst darüber sind, wer das Recht hat, wessen Geschichten zu erzählen. Aber ich denke, dass es Friedensarbeit ist, Mehrstimmigkeit in dieser so gespaltenen Welt zu finden.
Die Oper kommt zu einem höchst passenden Zeitpunkt in der Geschichte Finnlands. Anfang Dezember wurde der Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission fertiggestellt. Darin erzählen die Erfahrungen von 400 Sami vor allem über die traumatischen Erlebnisse und den Verlust ihrer Kultur durch die staatlichen Internate. Geplant war das nicht. Die Oper hat die künstlerische Leiterin des Oulu-Theaters, Alma Lehmuskallio, beauftragt. Sie wollte eine Minderheitengeschichte aus dem Norden auf die große Bühne bringen.
Die Operntradition ist geprägt durch patriarchale und auch viele kolonialistische Perspektiven. Und oft werden die Klassiker wiederholt und damit eine bestimmte Weltanschauung reproduziert. Das wollen wir nicht. Wir wollten etwas Neues, eine völlig andere Perspektive, als wir sie von Oper gewohnt sind.
Dieser Ansatz prägt die Arbeit Lehmus Gallios. Zusammen mit der Geschäftsführerin des Theaters, Anu-Marit Moilanen, möchten die beiden Theaterleiterinnen die ganze Bevölkerung Oulus ansprechen. Seit den Corona-Jahren setzen sie sich vor allem für Gleichberechtigung und Antidiskriminierung ein. Dazu gehörten nicht nur neue Inhalte mit neuen Perspektiven, sondern auch zum Beispiel englische Untertitel in den Aufführungen oder Probenzeitenänderungen, die das Leben außerhalb des Theaters besser unterstützen. Ihr Ansatz scheint zu funktionieren. 2025 war das dritte aufeinanderfolgende Jahr mit Ticketverkaufsrekord. Als einziges professionelles Theater in der Region zeigt Oulu außer Sprechtheater auch Musicals, Opern und Kindertheater. Und damit hat Oulu jetzt die Chance auf europaweite Aufmerksamkeit. Dieses Jahr gibt es unter anderem ein immersives Stück in einem verlassenen Einkaufszentrum sowie das Projekt 100% Oulu vom deutschen Theaterkollektiv Rimini Protokoll, das 100 BürgerInnen von Oulu per Zufallsprinzip auf die große Bühne bringt. Dabei wird wie in ganz Europa auch in Finnland drastisch an der Kultur gekürzt. Theaterleiterin Alma Lehmus-Kallio ist trotzdem zuversichtlich.
Wir passen da leider sehr gut in die europäische Atmosphäre. Aber die Tatsache, dass wir in Nordfinnland diesen Kürzungen mit Kunst begegnen und Kultur als eines der Hauptziele der Stadtentwicklung ausgewählt wurde, ist ein großartiges Zeichen für die Richtung, die wir meiner Meinung nach einschlagen sollten.
Positive Blicke auf die Zukunft. Oulu in Finnland ist Kulturhauptstadt 2026. Am 16.01. beginnt dort das Eröffnungsfestival und an dem Tag ist dann auch die Premiere der Oper Ovla. Mia Leine berichtete aus Finnland.
Die geniale Stelle.
Am kommenden Dienstag, da wird die Jury des Berliner Theatertreffens ihre Auswahl der 10 bemerkenswertesten Inszenierungen des vergangenen Jahres bekannt geben. Leiterin des Theatertreffens ist Nora Hertlein-Hall und das hier ist ihre geniale Stelle.
Vor allem können wir feststellen, wenn sich Menschen einsetzen, wenn wir uns zusammentun, wenn wir laut werden, dann kann das Veränderungen bewirken und das ist erstmal gut.
Meine geniale Stelle fällt mir ganz unmittelbar ein aus der Eröffnung der Lessing-Tage im Thalia-Theater in Hamburg, wo als Eröffnungsrednerin Luisa Neubauer eingeladen war, das deutsche Gesicht sozusagen von Fridays for Future. Und sie hatte sich verbunden mit dem Ensemble Resonanz, um nicht zum 100. Mal die gleiche appellative Rede zu halten, sondern sie hat zum ersten Mal ausprobiert, wie es ist, mit Musik zu performen. Und die geniale Stelle wäre in diesem Fall dann wohl wirklich der Moment, wo ich so berührt war, dass mir die Tränen runtergelaufen sind, weil dieser wunderschöne Beethoven mit dem wunderbaren Streichquartett, mit dieser klugen jungen Frau, mit diesem wichtigen Thema, wo es das Gefühl hat, es kommt alles so zusammen und es ergibt alles so einen Sinn und dabei ist man auch noch emotional berührt. Das war schon sehr besonders, muss ich sagen.
Nora Hertlein-Hall, Leiterin des Berliner Theatertreffens, über eine musikalische Performance von Luisa Neubauer. Und wer es dieses Jahr zum Theatertreffen geschafft hat, das hören Sie natürlich am Dienstag kommender Woche hier bei uns im Programm. Das war's von Rang 1.